haben, wenn er so denkt, es wird schon Herbst. Es war super, die Musik ist bombig. Ich hätte jetzt noch, wir hätten noch eine Stunde weiter spielen können. Ich dachte schon, jetzt spielen sie sich warm, jetzt legen sie los. So war das. Ist klasse. Es hat mich erinnert, dass ich habe euren Dirigenten zugeguckt. Das gefällt mir immer. Und überall, wo ich so bin und habe einen Dirigenten vor mir, dann schaue ich dem ein bisschen zu und gucke den Leuten genau zu. Schauen die wirklich auf den oder machen die wirklich das, was der sagt? Manche, sie sind so fixiert und fasziniert von ihren Noten, ne? Der kann dann auch so schön sein, der Dirigent, da kann man gar nicht hinschauen. Aber ich fand es klasse. Ich brauch gar nichts, aber danke, vielen Dank. Aber es hat mich bewegt, weil das war so toll, als ich sah, ein bisschen so gemacht, kommt, ein bisschen raus, ne? Komm, ein bisschen lauter und ein bisschen nicht so draufhauen, ne, auf die Trommel und nicht so reinblasen ins Horn oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, er merkt es schon. Und das finde ich so stark, das finde ich so gewaltig. Ich finde es deswegen so gewaltig, weil in Englisch, ich spreche viel Englisch und da kommt es so vor, dass Jesus orchestrates the life. Das heißt, der Herr Jesus, der arrangiert das Leben, der stellt das Leben zusammen und der, he conducts the life. Er ist der, der das Leben dirigiert. Und der die Menschen ein bisschen rauslockt und Menschen auch zur Ruhe führt, Menschen auch mal ein bisschen aufscheucht, ne, komm jetzt mal ein bisschen holla, gell, ein bisschen Licht reinbringt, auch in die Noten, dass man auch was lesen kann, ne, und Licht ins Leben reinbringt, finde ich klasse. Das fand ich ein super Bild heute Abend, fand ich echt steig. Also super, nicht bloß wegen dem, es ist wirklich klasse, was ihr macht. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik, aber ich kann schon unterscheiden, was gut und schlecht ist. Und von daher finde ich bombig. Klasse, dass ihr da seid, echt super. Also lohnt sich, auf so ein Konzert zu gehen, meine Herren. Spitze. Aber es ist so ein klasse Bild. Eben dieses Bild von dem Dirigenten. Und es würde nicht laufen ohne Dirigent. Man denkt zwar, ich denke auch immer, wenn ich davor sitze, das läuft da ohne Dirigent. Aber das läuft nicht ohne Dirigent. Es läuft nicht. Zwar denken wahrscheinlich manche auch, die im Orchester sitzen, nö, das würde auch ohne den laufen. Das macht ja nichts. Aber das wird nicht ohne den laufen, ohne den, der arrangiert, da vorne steht und das zusammenbastelt, dass das auch funktioniert, dass da was rauskommt, an dem andere wirklich auch eine Freude haben können und sagen, das ist wirklich ein großes Ganzes. Das spielt nicht jeder auf seiner eigenen Geige so vor sich hin, sondern da ist wirklich, das gehört zusammen, das passt zusammen, das läuft. Das ist wunderbar. Und das ist für mich das Bild auch, das Bild im Leben als lebendiger Christ, als jemand, der auf den lebendigen Christus vertraut. Auf den vertrauen darf, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Den Vers habe ich gestern Abend schon mal benutzt. Und den Vers, den wir heute noch singen werden, eben, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Leute, vertraut mir. Vertraut mir, ich mache aus eurem Leben was, ich mache was Großes, Ganzes draus. Das sieht im Augenblick ein bisschen verworren aus. Ich habe schon mal zugehört, unsere Tochter hat Querflöte gespielt und ich habe mal zugehört in so einem Orchester, wenn so alle für sich selbst üben. Manchmal denkt man, meine Herren, was da wohl draus wird, ne? Und dann zum Schluss, wenn es so zusammengebaut wird, alles so zusammengeführt wird von dem Dirigenten, der das dann alles arrangiert, wunderbar, einfach klasse. Und man denkt eigentlich, wenn man so zuhört, jeden Einzelnen, das sind aber Anfänger dabei und der andere, der probt halt so vor sich hin, denkt man, wer weiß, was da jemals draus wird, ob da überhaupt was draus wird. Und dann zum Schluss, wenn das große Konzert gegeben wird, dann wundern sich die Leute manchmal, die zugehört haben, wow, boah, das ist echt klasse, einfach wunderbar, hätte ich nie gedacht. Und das ist so für mich das Bild, auch ein wunderbares Bild für das Leben mit Christus. Das ist einfach, hätte ich nie gedacht, sagen viele Leute. Dieses plötzlich kennenlernen, dieses Leben in Jesus Christus, hätte ich nie gedacht. Nie. Ich hätte immer gedacht, oh meine Herren, es ist langweilig. Die spielen alle so auf ihrer eigenen Flöte so vor sich hin und nichts passt irgendwie zusammen. Es sieht alles so durcheinander aus. Und dann stelle ich fest, so wenn das große Konzert ist, und ich sag mal, das, ihr Lieben, wenn das Ende so naht im Leben manchmal, das ist eigentlich so das Finale. Solange alles gut läuft auf diesem Planeten, solange wir Geld in der Tasche haben, auf dem Bankkonto, solange die Arbeit läuft. Ne, einer hat mir zu mir gesagt, als ich ihn fragte, wie geht's dir, sagte er, gut, Hauptsache ist gesund und die Frau hat Arbeit. Auch nicht schlecht. Also, fand ich auch gut. Ne? So. Ja. Also, solange das so ist, läuft es dann schon gut. Aber nur wenn es mal nicht mehr so ist, wie jemand sagte, Umstände bestimmen nicht, wer du bist, sondern Umstände offenbaren, wer du wirklich bist. Die Umstände des Lebens, die zeigen eigentlich, woran unser Herz wirklich hing, wer wir eigentlich wirklich sind im Leben. Dann, wenn wirklich schwierige Zeiten kommen im Leben. Dann, wenn scheinbar nichts mehr zusammenläuft im Leben. Dann, wenn ich wirklich mit meiner Kraft am Ende bin. Wenn das Keep Smiling vorbei ist. Wenn das relaxte Aussehen, wenn das auch vorbei ist, dann sieht man, wer der Mensch eigentlich wirklich ist. Und dann sieht man eigentlich, wer sein Leben wirklich dirigiert. Wer dieses bisschen Leben tatsächlich dirigiert. Wer es wirklich lenkt und leitet. Wer wirklich einen Ton angegeben hat in diesem Leben. Dann sieht man es eigentlich wirklich. Und ich glaube, das ist ja auch das, glaube von einem guten Dirigenten, dass er wirklich aus vielen eines machen kann, dass dann ein Guss ist und da können Leute dabei sein. Ich sag's mal, ich habe keine Ahnung, ihr könnt mich nachher prügeln, ne? Aber da mögen manche dabei sein, die sind vielleicht musikalisch ein bisschen schwächer als die anderen. Aber ein guter Dirigent, der das zusammenstellt, der lockt selbst aus dem, der macht da was Wunderbares draus, das sieht man gar nicht mehr, das hört man gar nicht mehr. Es passt einfach. Also das sieht man schon, wer, obwohl man denkt, na, den braucht man nicht. Doch, doch. Der Tag kommt, das große Finale kommt, das große Konzert, an dem man feststellt, wer hat das eigentlich arrangiert, dieses Leben, dieses Orchester. Und so ist es auch im normalen, einfachen Leben, ihr Lieben. Und eben im Leben, für das wir eigentlich geschaffen wurden, ein Leben mit einem lebendigen Gott. Eines Tages wird sichtbar, wer arrangiert eigentlich dein Leben. Dann wird sichtbar, wenn die Kraft zu Ende geht. Dann wird sichtbar, wenn wir erschöpft sind. Dann wird sichtbar, wenn wir uns nicht mehr über das definieren können, über das sich viele definieren, über ihr Ansehen in der Gesellschaft, über ihre Ausbildung, das, was sie schon alles haben, über ihr Visitenkärtchen, auf dem alles Mögliche draufsteht, oder eben über ihren Besitz. Habe ich doch, ihr habt doch alles. Über ihre Gesundheit, über ihre sportlichen Leistungen, über ihre akademischen Leistungen. Mir braucht keiner was sagen, habe ich alles in der Hand. Und wenn das mal alles schwindet, ich habe für 2 Jahre habe ich in einem Heim für geistig und körperlich behinderte Menschen gearbeitet. Und da war ein Mann, das war ein ganz kluger Mann war das gewesen. Der hat so ein Fuhrunternehmen hat der geleitet und er hat Hirnhautentzündung bekommen. Und final ist er dann, hat er seinen Lebensabend verbracht in einem Heim für geistig und körperlich behinderte Menschen. Das hat nie jemand gedacht. Nie. Ich auch am wenigsten, ich würde nie daran denken. Aber wisst ihr, so kann das dann manchmal plötzlich sein, so ist es dann eben. Und dann gibt es keinen Raus mehr aus dem. So ist es dann eben, wenn man tatsächlich vor der Tatsache steht, naja, jetzt ist der Arbeitsplatz futsch. So ist es dann eben. Viele Frauen leiden darunter unter den Anforderungen in dieser Gesellschaft, viele Menschen leiden drunter, die Familien leiden drunter, der Mann genügt der Frau nicht mehr, die Frau genügt dem Mann nicht mehr, die Kinder, die haben auch keinen Bock mehr, die wollen auch nimmer, das scheint alles nimmer zu laufen. Und diese Welt, in der wir leben, das haben wir gestern Abend schon aufgegriffen, das Thema, also es zieht sich auch so durch die Woche durch, das ist eine verrückte Welt. Das ist eine Welt, von der Herr Jesus sagt, dass die Liebe erkalten wird in dieser Welt. Und das merkt man auch, die wird gnadenloser, diese Welt. Immer mehr Menschen krempeln die Ärmel hoch und halten die Ellbogen raus und schauen und sagen, wo ich bin, ist vorne. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich bleibe, wo die Nächsten bleiben, nach mir die Sinnflut. Das ist im Kleinen so, in vielen Familien, ihr Lieben, wie im Großen. Ist es so, nach mir die Sintflut, als ich gestern Abend Nacht nach Hause gefahren bin und Nachrichten gehört habe, das Schanzenviertel in Hamburg, jedes Jahr das Gleiche. Fensterscheiben werden eingeschlagen, Autos werden angezündet, Randale bis zum Gehen nicht mehr. Nach mir die Sintflut, ist doch wurscht. Vor kurzem habe ich eine Hochzeit gehalten und dann dachte ich, Mensch, was ist das für ein Bild, wenn die Braut vorstellt, das ist mein Papa mit seiner neuen Frau und das ist meine Mama mit ihrem neuen Mann. Nach mir die Sintflut, habe ich gedacht. Und so ist es manchmal. Da leben die Leute so drauf zu und dann kommt der große Tag, wo die Tochter vorne steht und sie wird sich so sehr freuen und sagen, das ist meine Familie. Und die Tochter steht vorne und sagt, das sind die Leute mit letzten Endes, die ihren eigenen Lebensweg selbst gewählt haben und eine junge Frau zurückgelassen haben, die Angst hat, dass es in ihrem Leben genauso kommt. Eine junge Frau zurückgelassen haben, die erschöpft war über die Lieblosigkeit, die sie da erfahren hat, über die Unsicherheit, die erschöpft war von dem hin- und hergerissen zu sein, vom Vater, soll ich zu ihm gehen, soll ich zur Mutter gehen, er ist gegen sie, sie ist gegen ihn, wo gehöre ich jetzt eigentlich überhaupt noch hin? Ihr Lieben, nach mir die Sintflut. Und jetzt mag vielleicht jemand denken, oh, das sind harte Aussagen, das sind keine harten Aussagen, das ist die Wahrheit. Alleine diese Tatsache kostet unserem Volk jährlich Millionen von Euro. Millionen von Euro, in dem sich um Kinder gesorgt werden muss, dass Menschen Therapien brauchen, damit sie überhaupt über diesen Schmerz hinwegkommen. Ich habe diese Studien, da lache ich manchmal drüber, also nicht, dass ich mich lustig mache, aber ich denke, wer macht solche Studien eigentlich? Studien, die sagen, Kinder aus geschiedenen Elternhäusern, denen geht's genauso gut wie Kindern aus Elternhäusern, die immer zusammenblieben. Wir arbeiten im Jahr mit knapp 1500 Konfirmanden. Dann kommen im Winter knapp 100 junge Leute aus 15 verschiedenen Nationen jetzt dieses Jahr wieder zu uns, zum Bodenseehof. Und es sind viele aus zerbrochenen Familien dabei. Und wenn er diese jungen Menschen fragt, ob die meinen, das war das glücklichste Leben, das sie jemals gelebt haben, da hat mir mal ein Mädchen gesagt, Heinz, lieber hätte ich es gehabt, dass mein Papa gestorben wäre, als dass ich das erleiden musste, dass er weggegangen ist von unserer Familie. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre tot. Dann wüsste ich wenigstens, das hat irgendwie wenigstens ein Ende. So fühlen sich dann junge Menschen, ihr Lieben. Und es zieht sich dann durchs Leben. Ist nur ein Beispiel von vielen. Menschen sind erschöpft in dieser Welt, kaputt von der Lieblosigkeit. Und ich werfe das den Eltern manchmal gar nicht mal vor, weil es wirklich Eltern sind, die sich das vorgenommen haben. Wir wollten glücklich leben, aber keiner hat uns jemals gesagt, wie lebt man eigentlich glücklich? Wie lebt man denn wirklich glücklich? Indem er auf den baut, auf den der Psalmist sagt, wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Und nicht irgendein Gott, sondern wenn die Bibel sagt, Gott der Herr, dann ist es der Schöpfergott, der allmächtige Gott. Wohl dem Menschen, glücklich der Mensch. Glücklich der Mensch. Der seine Kraft nicht in sich selbst sucht. Glücklich der Mensch, der sich nicht nur auf seine Intelligenz berufen muss, auf sein Bankkonto, auf sein Visitenkärtchen berufen muss, auf das, was er alles so schafft. Glücklich der Mensch, dessen Gott der Herr ist, glücklich der Mensch, dessen Leben arrangiert wird von dem Stifter, von dem Erfinder des Lebens, vom lebendigen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden wurde, von dem die Bibel sagt, Jesus Christus, der Anfänger und der Vollender, der Autor des Lebens, so nennt die Bibel Jesus Christus, er ist der Autor, der Erfinder des Lebens, der das Leben gut lenkt. Deswegen kann Jesus auch sagen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Weil wenn er wirklich an mich glaubt, ihr Lieben, dann werdet ihr merken, in einer Welt, in der ihr erschöpft werdet, in der ihr ständig erschreckt von neuen Schreckensmeldungen, plötzlich merkt ihr, dass euer Herz ruhig ist. Obwohl es eigentlich gar keinen Grund hätte, ruhig zu sein, weil ihr um euch herum alles scheinbar zusammenfällt. Jesus Christus hält Wort. Und es ist so, das durfte ich in meinem Leben erleben und das habe ich im Leben von unzähligen Menschen erlebt, die ihr Leben gesetzt haben auf diesen Mann von Golgatha, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Von dem, der von sich sagt, Leute, es kommen viele in eurem Leben und die wollen was von eurem Leben und die verführen euer Leben, die machen euer Leben kaputt. Aber ich bin gekommen, sagt der Herr Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der, auf den ihr wirklich vertrauen könnt. Ich bin der, wenn er auf den schaut, wenn er euch wirklich auf den fokussiert, wenn er nicht nur denkt, na, das ist auch so ein Konzertmeister da vorne. Ne? Und so wird der Herr Jesus manchmal degradiert in unserem Leben, ihr Lieben. Ist doch halt Traditionsmeister. Ja, für Taufe, für die Hochzeit, für Weihnachten, für Ostern, Konfirmation, Beerdigung, silberne Konfirmation, goldene Konfirmation, da ist er gut genug, der Herr Jesus. Da kann man schon mal hingehen. Da braucht man so einen Traditionsmeister. Aber ansonsten, naja. Ansonsten bin ich meines eigenen Glückes Schmied. Ansonsten ziehe ich mich schon immer selbst wieder heraus aus dem Sumpf. Schade. Weil ohne den, der der Erfinder des Lebens ist, ohne den, der der Dirigent des Lebens ist, ihr Lieben, gelingt letztendlich das Leben nicht. Das Leben, das sich Gott vorgestellt hat. Das Leben, das wir uns vorstellen, das mag gelingen. Dafür brauchen wir Gott nicht. Obwohl wir ihn trotzdem dazu brauchen, weil die Bibel sagt, Gott lässt es regnen über gerechten und ungerechten Menschen. Nur dass der, der ungerecht ist, also ungerecht im Sinn von, der gar nicht glaubt, dass es da wirklich einen allmächtigen Gott gibt, der hat gar nichts davon. Der genießt es zwar alles, der lebt, naja, sagt, habe ich doch schon mal meine eigene Kraft, meine eigene Intelligenz, mein, ist doch alles meines. Also ich brauche keinen Gott. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ja, war mal lange Jahre ein Slogan in einem Teil Deutschlands gewesen. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir brauchen es gar nicht. Wir sind nicht so primitiv wie all die anderen. Aber die Bibel sagt, Leute, Gott lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Und der ungerechte Mensch, der sein Vertrauen nicht auf diesen Dirigenten des Lebens gesetzt hat, auf Jesus Christus, der wird sich eines Tages dafür verantworten müssen. Und er muss sich dafür verantworten. Weil das große Finale kommt, von dem spricht die Bibel. Der große Tag des Gerichts. Und dann werden Bücher aufgetan. Gott vergisst nichts. Und in den Büchern steht, nach wessen Pfeife wir getanzt haben. In den Büchern steht, ob wir den Mann von Golgatha vertraut haben, Jesus Christus. Den, der uns zusagt, euer Herz erschrecke nicht. In einer Welt, die euch Angst macht, Finanzkrise und Seuchen und was weiß ich alles. Wo ihr bereit seid, alles zu tun, um das Schreckliche wegzuhalten aus eurem Leben. Ihr rennt sogar zum Astrologen und ihr lasst euch die Karten legen, ihr lasst euch aus der Hand lesen, geht sogar wieder ganz weit zurück und stellt euch Steine auf und hofft, dass das Glück da rauskommt, die Kraft der Steine. Das macht ihr alles. Aufgeklärte Menschen in Westeuropa. Menschen, die sagen, boah, wer die alten Märchen da glaubt in der Bibel, also der. Die machen manche Sachen ganz heimlich, erstaunlich. Es ist ein richtiger Boom geworden in Deutschland, Astrologie. Es ist ein richtiger Boom geworden, die Wahrsagerei in Deutschland wieder. Und das ist keine Übertreibung. Das stimmt. Es gibt mehr steuerzahlende Wahrsager und Astrologen in Deutschland als Pfarrer. Und die zahlen ihre Steuern, weil sie es zahlen können, weil die Menschen hinlaufen. Und es gibt berühmte Menschen, die da hinlaufen. Leute, die mir sagen würden, hier heute, wenn sie könnten, Heinz Spindler, es gibt keinen Gott. gibt keinen Gott. Aber Schiss habe ich trotzdem. Unsicher bin ich trotzdem. Aber jetzt weiß, wenn ich keinen Gott habe, jetzt muss ich ja doch irgendwo hingehen, wenn ich unsicher bin. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Da versuche ich es halt mal ein bisschen mit ein bisschen Geistern, mit Wahrsagerei, mit ein bisschen dies und ein bisschen jenes. Natürlich würde ich nach außen hin, würde ich das nie zugeben. Mein Sohn hat es jetzt auch gesagt, als er zum Fußballspiel war, der Co-Trainer sagt im Auto, Mensch Dominik, ist ja Wahnsinn, hey, was ich vor kurzem gelesen habe, das Buch vom Nostradamus, den Seher. Was der schreibt, was so Schreckliches kommt über diese Erde, da musste er Angst bekommen. Und der Dominik sitzt neben ihm im Auto und sagt, weißt du, das hat Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt. Aber Jesus sagt uns auch, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn du an den glauben darfst, der das Leben dirigiert, an den, der das Leben erfunden hat, an dem, der uns nicht im Unklaren lässt, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, Leute, das ist so. Der sagt, schaut, ich könnte den Vater bitten, euch von der Welt wegzunehmen, aber ich bitte den Vater nicht weg, dass er euch wegnimmt, sondern in der Welt lässt, aber in der Welt bewahrt durch meinen Heiligen Geist. Wer dem vertrauen darf, den sein Leben gelingt. Der Psalmist sagt, der bekannteste Psalm für alle, glaube ich, heute Abend. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Um seines Namens willen, sagt der Psalmist. Das war der König David, der das geschrieben hat. Und er hat es in Zeiten geschrieben, die waren voller Stress. Der König David, der wurde verfolgt von einem ersten König, Saul in Israel. Der wollte ihn töten, umbringen. Der war vogelfrei, der König David. Niemand wollte ihn mehr haben. Keiner wollte mehr mit ihm zu tun haben. Und er fühlt sich so allein. So allein. Alles hat auf ihn eingeschlagen und der war eben wie vogelfrei erklärt. Das heißt, jeder, der ihn traf auf der Straße, hätte ihn totschlagen können. So ging es ja auch nur Martin Luther, ihr Lieben. Die Reformation fand ja nicht aus Jux und Tollerei statt. Nur weil jemand dachte, naja, weißt du, der Papst, der regt mir ein bisschen auf, ich will selber ein bisschen Papst sein. Ja, Käskopf kann ich selber sein, also brauche ich niemanden anderen dazu. Warum nicht in Deutschland? Muss ich nicht ständig nach Rom pilgern? Das war nicht sein Beweggrund. Sein Beweggrund war die Reformation, dass er das selbst erlebt hat. Diese Wahrheit dieses Psalmes, zum Beispiel 23. Natürlich die Wahrheit der ganzen Bibel, ihr Lieben. Ich habe da vorne geguckt, als euer Dirigent die nächsten Notenblätter aufgehoben hat, was wir jetzt spielen. Ja, hat es so gezeigt. Finde ich klasse. Und das sind, wisst ihr, ihr Lieben, das sind die Notenblätter des Lebens. Das, was ihr macht, und das finde ich so toll, das erfreut das Herz. Das erfreut das Herz. Erfreut es heute Abend. Und diese Notenblätter des Lebens, die da drin stehen in dem Buch des Lebens, das Bibel heißt, ihr Lieben, das erfreut das Leben jeden Tag. Es macht es fest, es gibt mir Kurs, dieses Buch. Das sind Worte des Lebens, Worte der Wahrheit, geschrieben. Und der Herr Jesus Christus sagt, meine Worte machen euch frei. Weil das Worte des Lebens sind, Worte der Liebe, Worte der Zuversicht, Worte der Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Worte der Kraft in einer Welt, in der den Menschen die Kraft ausgeht. Das sind nur wunderbare Worte, wenn der König David es schreibt. Und er führt mich um seines Namens willen auf rechte Straße. Also es heißt, ich habe mein Leben am lebendigen Gott festgemacht und dann wird er mich um seines Namens willen auf rechte Straße führen. Das ist nicht um meines Namens willen, aber es geht um seine Ehre. Und wenn ich ihm gehöre, dann wird er schon um seine Ehre willen mein Leben auf rechte Straße führen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. wohl dem Menschen, dessen finaler Dirigent des Lebens der Herr Jesus Christus ist, der große, gute Hirte. Der, der sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Der, der sagt, und es sind wunderbare Worte, die wir gestern Abend auch hörten, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die, die ihr so erschöpft seid in dieser Welt, kommt her zu mir. Und ich will euch erquicken. So wie heute das, diese Musik, wie das, das Herz auch erhebt, ist doch wunderbar, ist wunderbar. Und noch viel mehr, sagt der Herr Jesus, will ich euch erquicken. Ich will euch richtig die Seele hochleben lassen. Es kann jetzt sein, dass man in so einer Musikgruppe mitspielt und während man spielt, das ist so richtig schön, aber wenn man so bumm das Instrument niederlegt, kann es sein, bin ich mit meinen Sorgen und Ängsten wieder allein, die niemand kennt in der Musikgruppe, meine Sorgen und Ängste. Meine Versagensängste, meine Zukunftsängste würde ich niemandem erzählen wollen. Versteht ihr eh keiner oder will mir eh keiner zuhören. Und in den Punkten dann, sagt der Herr Jesus, da greife ich ein dann. Wenn du mir das überlässt, diese Seite deines Lebens, wenn du mich diese Seite deines Lebens, das, was du eigentlich wirklich bist, wer du bist, wenn du mich das dirigieren lässt, ich führe dich auf rechte Straße. Und ich erquicke deine Seele. Nicht bloß für eine halbe Stunde. Ich mache dein Leben fest. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast selbst meine Feinde in deiner Hand. Die, die alle gegen mich sind. Das stellte der Martin Luther auch fest. Deswegen konnte er sagen, als er dann vor dem Kaiser stand, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich habe diese Wahrheit in Jesus Christus erkannt. Ich habe erkannt, dass in dem Buch, das Bibel heißt, Worte des Lebens stehen. Und diese Worte habe ich erkannt, die müssen in die Welt hinaus. Jeder soll die Möglichkeit haben, dieses Wort zu lesen. Nicht nur ins Regal zu stellen. Sondern dieses Wort zu lesen. Ein Freund von mir, der war in der Sowjetarmee, und er hat dieses Wort gelesen in seiner Grundausbildung. Und der Offizier hat ihn dabei erwischt. Und es war ja offiziell, dass es keinen Gott gibt in der Sowjetunion. Gibt ja keinen Gott. Juri Gagarin, für manche noch ein Begriff, der Erste, der draußen im All war, der zurückkam und dann gefragt wurde, was er da draußen gesehen hat, nichts. Auch keinen Gott, auch keinen Gott. Das ist das Einzige, was wir heute hören vom Juri Gagarin, ihr Lieben. Aber dass der Juri Gagarin zum Glauben an Jesus Christus fand und deswegen weggesperrt wurde in die Psychiatrie, das sagt keiner. Sagt niemand. Genauso wie heute Theologen herbeigezogen werden, die die Bibel kritisiert haben und kritisiert haben und kritisiert haben. Aber das sagt keiner, dass manche dieser Theologen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus noch fanden. Und plötzlich alles revidiert haben im Leben, was sie eigentlich sonst verkündet haben. Aber da spricht keiner mehr drüber. Da darf nicht drüber gesprochen werden. Es passt nicht in unser wissenschaftliches Bild. Es passt nicht, wenn man darüber spricht, dass es wirklich Wahrheit ist, was da drin steht. Es passt nicht, wenn man darüber spricht, dass ein Mensch plötzlich sein Leben revidiert, weil er merkt, ich habe es gegen die Wand gefahren. Wie der Jean-Paul Sartre, großer Philosoph in Frankreich, der sich lustig gemacht hat über Gott und die Welt und er sagte, ha, ich habe einen Heiligen Geist im Keller getroffen und dann habe ich mit der Rute ausgetrieben. Und wisst ihr, was er dann sagte? Und jetzt gleiche ich einem Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Wenn man diese Hoffnung nicht mehr hat. Jetzt gleiche ich einen Menschen, der den Wölfen ausgesetzt ist in dieser Welt. Es ist schlimm, wenn man weiß, ich bin allein in dieser Welt. Es ist niemand da. Und wie gut ist es, wenn man das sagen kann, obwohl alles gegen mich ist, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du machst mich ruhig, du machst mich still inmitten einer feindlichen Welt. In einer Welt, die alles, in der sich scheint, alles gegen mich verschworen zu haben. Ob es Gesundheit ist, ob es finanziell ist, ob es beruflich ist, familiär. Vor mir stand eine Frau, ihr Lieben, die hat ein Kind geboren. Das kam behindert zur Welt. Ihr Mann hat sie daraufhin verlassen. Und dann ist er noch schwer krank geworden und stand vor mir und hat mir das alles erzählt. Und ich musste in mein Büro und habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Ich dachte, wie viel Leid gibt es in dem Leben von einem Menschen? Und das Interessante war, diese Frau kam, weil sie sagte, ich möchte Ruhe finden vor Jesus, Heinz. Das will ich. Weil der macht meine Seele ruhig. Der Gott, von dem die Bibel sagt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und er lässt deinen Fuß nicht wanken, auch in der Dunkelheit nicht. Er lässt dich nicht fallen, auch wenn du dir vorkommst, wenn du fällst. Er lässt dich nicht fallen, er hält dich, er ist deine Kraft. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das heißt Güte, das heißt freundlich, nachsichtige Einstellung gegen jemand. So sagt's der David. Deine freundliche, nachsichtige Einstellung mir gegenüber, mir sündigen Menschen gegenüber, mir Mensch, der ein Herz voller Ehebruch hat, so konnte der David es sagen, weil er die Ehe gebrochen hat. Mir Mensch, der ein Herz hat, das zum Morden neigt, das konnte er sagen, weil er letztendlich zum Mord jemanden verführt hat. Mir Mensch, der so gierig ist nach dem Besitz von anderen Menschen, das hat der David erkannt in seinem eigenen Leben, das bin ich. Gierig nach dem Besitz von anderen Menschen. Mir bist du so freundlich gesinnt, lebendiger Gott. Und es verändert mein Leben, wenn ich das wissen darf. Es gibt, die Güte Gottes ist, die euch zu Umkehr leitet, sagt der Apostel Paulus später im Römerbrief. Die Güte Gottes ist, die Menschen zur Umkehr bringt. Du bist mir freundlich gesinnt. Eigentlich hätte ich ewige Strafe verdient. Eigentlich hätte ich das verdient, dass ich vor dem ewigen Gericht Gottes stehe und er sagt zu mir, verloren. Das hätte ich eigentlich verdient. Aber weil ich in meinem Leben wählen durfte, dass er mein guter Hirte wird, dass er mein Leben dirigieren darf, übersetzt, übertragen dann durch Jesus Christus, das ist ja alles hingedeutet auf Jesus Christus, den einen wahren, großen, guten Hirten. Wenn der mein Leben lenken darf, dann wird Güte mir folgen. Dann schaut Gott mich mit freundlichen Augen an. Wenn Jesus Christus mein Leben lenken darf, wenn das Blut von Jesus Christus Wahrheit geworden ist für mein Leben, dann darf ein Mensch das sagen, Güte wird mir folgen. Das heißt, Ruhe für die Seele. Das heißt, ich führe euch, nicht ich verleite euch oder ich verführe euch. Ich verführe euch religiöser Art und Weise. Das war ja auch die große Gefahr in dieser Welt, ihr Lieben. Die religiöse Verfolgung. Und ich glaube, Menschen können nirgendwo leichter verführt werden als auf dem religiösen Sektor. Ganz einfach. Weil mit Emotionen kann man spielen. Mit Ängsten kann man spielen. Da kann man ganz viel Geschäft machen mit Ängsten. Und deswegen bin ich so dankbar, ihr Lieben, ich bin nicht der Vertreter von einer Kirche oder von einer Religion. Natürlich von der Kirche, von der Gemeinde Jesu Christi. Aber ich muss nicht für irgendeine Denomination werben. Sondern ich bin der Vertreter von dem, der das Leben ist, Jesus Christus, der sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt Zeugen von dem, was ich Großes tue im Leben von Menschen, die mir vertrauen. Ich bin das, was der Apostel Paulus sagte, sagte ich gestern Abend auch schon, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und zwar die Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott, Leute. Lasst euch versöhnen. Und es geht nur über den Mann vom Golgatha, über Jesus Christus. Es geht nur übers Kreuz. Es geht nur über diese Botschaft, die Jesus sagt am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht. Die Trennung zwischen Gott und Menschen ist aufgehoben durch mich. Und ich habe die Menschen zurückgekauft durch mein Blut, aber die Menschen müssen es auch zulassen, die müssen sich auch zurückkaufen lassen. Ich zwinge niemanden. Aber für denjenigen, der mich in Glauben annimmt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Für denjenigen zählt es. Der Graben ist zu. Die Trennung ist aufgehoben. Und mir kann es nirgendwo besser gehen, als in der Nähe des allmächtigen Gottes. Nirgendwo. Ich bin nirgendwo sicherer aufgehoben, ihr Lieben. Als in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Deswegen sagt der David, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Nichts und niemand, sagt der Herr Jesus später im Neuen Testament, kann euch mehr aus meiner Hand reißen. Diejenigen, die im jetzigen Leben im Glauben auf Jesus Christus gesetzt haben, im Glauben darauf, auf dieses Wort, dass es Worte des Lebens sind, die wird niemand mehr aus meiner Hand reißen, sagt der Herr Jesus, niemand. Keine Zweifel, keine Sorgen, keine Krankheit, keine Wirtschaftskrise wird euch aus meiner Hand mehr reißen. Nichts. Weil der Vater, der größer ist als alles in dieser Welt, hat euch mir gegeben. Und ich halte euch fest und ich bringe euch durch. Und dann zählt für euch das, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann zählt für euch das, ruft mich an in der Not, ruft mich doch an in der Not. In deine Eheproblemen, ruf mich doch an. In deinen beruflichen Problemen, ruf mich doch an. In deine Identitätsprobleme, die du hast, wenn du über 40 bist und nicht mehr weißt, wie du ankommst. Was zähle ich noch? Im Beruf, zu Hause, was bin ich noch wert? In deinen Problemen in der Schule, ruf mich doch an. Ruf mich doch an. Und ich will dich erhören und du sollst mich preisen. Du sollst mich preisen. Es gibt viele Menschen, die wurden von Gott erhört, ihr Lieben, die haben ihn nie gepriesen, nie. Das war alles Zufall, was für ein Glück, meine Herren. Jemand sagte mal, aus meiner Familie, das war aber ein Glück, dass ich wieder einen Job bekommen habe. Sagte ich, kannst du auch mal dem Glück danken dann, ne? Oder kannst du auch Gott danken. Ein anderer hat gesagt, Mensch, habe ich echt Schwein gehabt. Ich sagte, kannst du auch mal den Schweinen danken. Kann man auch mal machen, ne? Wenn wir so in einen Schweinestall gehen und sagen, ihr Schweine, ich danke euch. Du kannst aber auch sagen, lebendige Gott, ich danke dir, dass du es gut meinst mit meinem Leben, dass du mich leitest, dass du es in der Hand hast. Und dass du sogar das Gebet hörst und erhörst, das ich noch nicht mal ausgesprochen habe. Aber das so tief in meinem Herzen hängt und meine Angst es mir manchmal gar nicht zulässt, die Lippen aufzumachen. Das ist gewaltig, wenn man das glauben darf. Ich kann nicht mehr. Der David spricht davon, von einem Mensch, der nicht mehr kann. Aber der den kennt, der alles in der Hand hält. Der unausschöpfliche Kraft hat, der den kennt, der sagt, ruf mich an in deiner Not und ich will dich erhören und du sollst mich preisen. Der den kennt, der sagt, komm doch her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir und ich will euch erquicken. Der den kennt, der sagt, euer Herz erschrecke nicht, Leute, in einer Welt voller Angst, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an den, der die Quelle des Lebens ist. Glaubt an den, der das Leben selbst, das Chaos gut dirigiert und aus dem Chaos was Wunderbares machen kann. Weil der weiß schon, wie man die Noten richtig zusammenstellt und wie man das verschiedene Dinge im Leben, die so unübersichtlich scheinen für uns, gut zusammenstellt, dass zum Schluss ein großes Ganzes dabei herauskommt. Der weiß es schon. In keinen anderen Namen ist es heil, sagt die Bibel, als in Jesus Christus. In keinen anderen Namen kann der Mensch für seine Seele wirklich Frieden finden, Ruhe finden vor Gott, als in Jesus Christus. Und das bietet Gott aufgescheuchten Menschen an. Menschen, die drunter leiden unter einer Welt, die immer kälter wird. Menschen, die unter sich selbst manchmal leiden, unter ihrem Herz, wo sie merken, Mann, zu dem bin ich fähig, das kann ja gar nicht sein. Und es bietet Gott an und sagt, ich will dich, der du so erschöpft bist, vom Kampf gegen dich selbst, vom Kampf gegen, dir will ich Ruhe geben. Werd ruhig unterm Kreuz von Golgatha. Ruf mich an in deiner Not. Und ich will dich erhören und du sollst mich preisen. über meine Gnade, Barmherzigkeit. Du wirst es verstehen, dass ich mitfühlend bin, mitleidig bin. Das heißt, ich habe ein Herz für Arme. Ich habe ein Herz für die Menschen, die arm sind vor Gott. Dafür habe ich ein Herz für diese Menschen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben. Tief drin im Herzen weiß ich, das, was der Apostel Paulus sagte, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was auch immer kommt, sagte der Paulus, was auch immer kommt, nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Das dürfte der Martin Luther glauben. Es dürfen viele glauben, die heute Abend hier sind. Und ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass es uns ein gutes Bild ist von diesem Dirigent, der das gut dirigieren kann, der das gut in der Hand hält. Und wenn wir es ihm überlassen, macht er aus diesem Leben was, wo wir sagen können, es hat sich gelohnt. Selbst die erschöpfenden Zustände, selbst die erschöpfenden Zeiten haben sich gelohnt. Er hat es gut gemacht. Er hat es gut gemacht. Und das ist eigentlich das größte Lob, dass wir dann eben den lebendigen Gott entgegenbringen können. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut zu Ende geführt. Es sah chaotisch aus, aber du hast es gut zu Ende geführt. Und mit dem Beispiel schließe ich, ihr Lieben. An solchen Abenden würde ich manchmal gern eine liebe alte Frau mitbringen, die im KZ war in Auschwitz. Die hat hier die Nummer eintätowiert. Die hat die unerträglichsten, unsäglichsten Sachen erlebt, die man erleben kann, gedemütigt bis zum Letzten durch die Wachposten in Auschwitz. Es war schrecklich, wie Frauen dort missbraucht wurden. Und sie kommt aus einem Volk, das wir landläufig als Sindhis und Romas kennen. Wir nennen es dann immer Zigeuner. Sie kommt aus einem Sindhi-Volk und sie kam zum Glauben an Jesus Christus. Kurze Zeit, nachdem das alles vorbei war, die Schreckensherrschaft im Dritten Reich. Und die Frau, wenn sie heute Abend hier wäre, ihr Lieben, die würde euch einfach nur anlachen. Und die würde einfach nur milde sein. Und ihr würdet sie fragen, wie gibt's das, Frau so und so, dass sie so milde schauen. Und dann würde sie antworten, ach weißt du, wenn man einmal die Liebe in Jesus Christus erlebt hat, dann kann man nichts anderes mehr als selbst lieben. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Sie können sich immer daran erinnern, an die schrecklichen Zeiten in Auschwitz. Die Nummer zeigt es ihr immer wieder. Es wird sie nie mehr los, nie mehr. Aber das, was in ihrem Herzen ist, das ist weit größer. Der, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, Jesus Christus. Und der hat der Frau Kraft gegeben, auch über diese erbärmlichen Sachen hinwegzukommen, zu vergeben, neue Wege zu gehen, zu leben und anderen Menschen auch diese Botschaft weiterzugeben. Lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus.